Sie hören den Kurier.
Eine Corona-Party in einer Klinik, ein Arzt, der trotz Corona-Infizierung seine Patientinnen und Patienten weiter behandelt und eine Studentenparty mit über 100 Gästen. Bei mancher dieser Schlagzeilen der letzten Tage könnte man glauben, die Pandemie neigt sich dem Ende zu. Falsch gedacht, denn mit 2324 neuen positiven Fällen in den letzten 24 Stunden zeichnen unsere Zahlen da ein ganz anderes Bild. Nun sollen teilweise härtere Strafen für all jene folgen, die sich nicht an die Maßnahmen halten. Wie die Strafen konkret verschärft werden sollen und warum die Opposition schockiert ist, hört ihr gleich. So viel sei schon mal gesagt, eine Missachtung der Maßnahmen kann richtig, richtig teuer werden. Außerdem spreche ich mit Diplompsychologen John Haas darüber, ob eine Verschärfung der Maßnahmen wirklich bezwecken kann, dass sich die Menschen wieder mehr daran halten. Mein Name ist Caroline Bartosch und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Am gestrigen Mittwoch hat das Bundesministerium für Gesundheit, Soziales, Pflege und Konsumentenschutz eine Gesetzesnovelle zur Begutachtung vorgelegt. Änderungen soll es im Covid-19-Maßnahmengesetz und im Epidemiegesetz geben. Warum? Das Ministerium begründet das in ihrer Aussendung vor allem mit den immer mehr werdenden Virusmutationen, die einen erhöhten Schutz notwendig machen und schnelles und effizientes Handeln erfordern. Schnelles und effizientes Handeln ist ja etwas, bei dem der Regierung in der Vergangenheit immer wieder vorgeworfen wurde, dass sie das absolut nicht beherrschen. Aber was genau soll sich denn jetzt ändern? Was für erhöhte Strafen stehen im Raum? Ich gebe euch einen ganz kurzen Überblick über die wichtigsten Änderungen. Der Begriff Veranstaltung im Sinne des Epidemiegesetzes wird genauer definiert. Bis jetzt war im Epidemiegesetz nur die schwammige Definition von Zusammenströmen größerer Menschenmenge zu finden. Was genau darunter zu verstehen ist, war wie so oft Auslegungssache. Das soll sich nun ändern, denn in dem zur Begutachtung eingeschickten Entwurf ist als Veranstaltung bereits ein Zusammenkommen von mindestens 4 Personen aus mindestens 2 Haushalten zu verstehen. So wie die bestehende Regelung auch, soll die künftige auf alle Orte von Zusammenkünften anwendbar sein und erfasst damit sowohl öffentliche als auch private Orte. Kontrollen im privaten Wohnbereich schließt das Gesetz weiterhin explizit aus. Weniger umfangreiche Ausgangsregelungen, wie etwa die nächtliche Ausgangsbeschränkung, soll bereits dann möglich sein, wenn eine Kontaktnachverfolgung aufgrund der unkontrollierten Virusverbreitung nicht mehr aufrechterhalten werden kann, sprich, wenn das Contact Tracing versagt. Die Möglichkeit von Verkehrsbeschränkungen im Inland und gegenüber dem Ausland soll präzisiert werden. Dadurch wird klargestellt, dass auch das Verlassen von Epidemiegebieten an eine Testpflicht geknüpft, aber auch generell untersagt werden kann. Künftig soll im Rahmen der Berufsgruppentestung eine Testpflicht für einzelne Berufsgruppen mit besonders häufigen Kundenkontakt erlassen werden können. So sollen künftig etwa bei Lehrerinnen oder Personen im Parteienverkehr verpflichtende Testungen vorgesehen werden können, wie dies derzeit etwa auch schon bei den Schülerinnen und Schülern der Fall ist. Bisher sah das Gesetz eine Wahl zwischen Testung und dem Tragen einer FFP2-Maske in der Arbeit vor. Und es werden auch teilweise die Strafen erhöht. Wer an einer zwar genehmigten Veranstaltung teilnimmt, sich bei dieser aber nicht an alle Voraussetzungen hält, kann mit einer Strafe von bis zu 500 € oder einer Freiheitsstrafe von bis zu einer Woche rechnen. Wer an einer untersagten Veranstaltung teilnimmt, soll künftig mit bis zu 1.450 € oder einer Freiheitsstrafe von bis zu 4 Wochen bestraft werden. Und wer gewerbsmäßig eine Veranstaltung organisiert, die eigentlich untersagt ist, kann sogar mit bis zu 30.000 € Strafe rechnen. Noch handelt es sich dabei, wie gesagt, nur um einen Entwurf, der sich gerade in Begutachtung befindet. Von der Opposition gibt es aber vor allem viel Kritik. Pamela Rendi-Wagner von der SPÖ kritisiert etwa die Begutachtungsfrist von insgesamt 6 Tagen bzw. 4 Werktagen.
Und was ich gleich vorweg sage, ohne auf die Inhalte einzugehen, ist ganz klar, dass die Begutachtungszeit von 4 Werktagen wirklich äußerst kurz ist. Da geht es ja um freiheitsbeschränkende Maßnahmen, da geht es um sehr detailreiche Regelungen, die man in ganzer Tiefe prüfen muss.
Norbert Hofer von der FPÖ stößt sich etwa auch an der Testpflicht einzelner Berufsgruppen.
Der Zwangstest kommt, obwohl die Regierung immer gesagt hat, dass Tests immer freiwillig sein werden. Hier wurden die Menschen angelogen und ich sage, sie wurden bewusst angelogen.
Und auch Gerald Lorger von den NEOS zeigt sich in einer heutigen Aussendung schockiert. Ich zitiere: Gesundheitsminister Anschober hat offenbar nichts aus 12 Monaten Pandemie gelernt. Seine einzige Antwort auf die Pandemie bleibt offenbar Lockdown. Künftig sollen Bürgerinnen mit Ausgangsbeschränkungen bestraft werden, wenn der Minister seine Arbeit nicht richtig macht. Die Opposition kritisiert die geplante Novelle also heftig. Aber bringen solche Verschärfungen aus psychologischer Sicht überhaupt etwas? Oder ist das für unsere Gesellschaft zu sehr Peitsche statt Zuckerbrot? Um darüber zu sprechen, bin ich jetzt mit Diplompsychologen John Haas verbunden. Herr Haas, wie schätzen Sie die Lage ein? Können härtere Strafen die Leute wirklich noch davon abhalten, Corona-Partys und Ähnliches zu veranstalten? Oder hat das vielleicht sogar einen gegenteiligen Effekt zur Folge?
Aus der momentanen Situation beurteilt, würden wahrscheinlich härtere Strafen mehr zu Widerstand führen, als es zum Beispiel die Risikoaufklärung oder eine bessere Krisenkommunikation tun würde, weil viele Menschen sich nicht mehr bewusst sind, in welcher Pandemiephase sie sich eigentlich befinden oder wo sich das Land gerade befindet.
Das heißt, ein Effekt der Abschreckung mit höheren Strafen würde eigentlich keinen Nutzen bringen, beziehungsweise keinen positiven Effekt mehr erzielen.
Ich glaube, man muss vor allem auch differenzieren. Man wird vielleicht einen gewissen Prozentsatz der Menschen davon abhalten, gültige Regelungen zu missachten, aber der Großteil wird wahrscheinlich dann sich ungerechtfertigt bedroht beziehungsweise möglicherweise auch ungerechtfertigt bestraft fühlen. Und es wird wahrscheinlich dann in einer zweiten Schleife, nämlich in der öffentlichen Diskussion, seien es die sozialen Medien oder die herkömmlichen Medien, wird wahrscheinlich auf den Diskurs hinauslaufen, was bis jetzt nicht erreicht wurde, wird jetzt versucht, mit Strafen durchzusetzen. Und das wird wahrscheinlich auch den Dissens in der Gesellschaft erhöhen.
Mhm. Aber könnte es nicht eigentlich auch dazu führen, dass sich jene Leute, die sich ganz brav an die Maßnahmen halten und sich doch schon ungerecht behandelt fühlen, so nach dem Motto, die anderen dürfen und kommen damit durch und ich halte mich brav dran und habe eigentlich auch nichts davon, dass diese Ungerechtigkeit wieder oder das Gefühl dieser Ungerechtigkeit wieder gesenkt wird, wenn jene, die sich nicht daran halten, härter bestraft werden?
Es ist eine Frage der Strafphilosophie oder, ich bin ja eigentlich Psychologe, eine Frage der Strafpsychologie, wie eine übergeordnete Instanz mit Belohnung und Bestrafung umgeht. Im Prinzip streben Menschen nach Gerechtigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite streben sie aber auch nach Sicherheit. Und eine Strafe sollte ja nur die Ultima Ratio, also das letzte Mittel einer Intervention sein, dass man Menschen zu etwas bringt, einzuhalten. Und daher ist es, glaube ich, ganz wichtig zu betonen, dass die Anreize innere sein sollten und nicht so sehr die Abschreckung von außen, nämlich die Angst vor Strafe, die da wirksam wird. Und ich glaube, dass es außerdem nicht zu einem Empfinden kommen wird, dass nur weil etwas stärker von Strafe bedroht ist, dass dann mehr Gerechtigkeit herrscht, weil man natürlich immer wieder dann im persönlichen Umfeld Menschen oder Gruppierungen von Menschen finden wird, die trotz dieser erhöhten Strafandrohung gegen die Regelungen verstoßen.
Jetzt haben wir ja die Situation, die wir alle gerne als Corona-Müdigkeit bezeichnen. Was braucht es denn aus Ihrer Sicht, um die Menschen da jetzt wieder mehr vom Mitmachen überzeugen zu können? Sie haben gesagt, es braucht innere Anreize. Was könnte das zum Beispiel sein?
Ja, ich meine, Corona-Müdigkeit ist ja ein Terminus, der in den Medien diskutiert wird. Aber im Prinzip könnte man aus psychologischer Sicht sagen, Corona-Müdigkeit ist eine Mischung aus dem Gefühl des Nichtwissens, in welcher Phase der Pandemie wir uns befinden, plus dem Gefühl, dass man glaubt, dass die Bemühungen und den Verzicht, den man gesetzt hat, dass der bis dato nicht wirksam war. Das ist einmal das eine. Und das andere ist das, dass eine Hochalarmierung nur über eine gewisse Zeit aufrechtzuerhalten ist. Und dieser Begriff der Corona-Müdigkeit ist immer auf diesen Status dieser Hochalarmierung ausgerichtet. Und wenn man sich die öffentliche Kommunikation anschaut, dann gibt's immer wieder Metaphern, die durchaus, sag ich mal, zu einer Desorientierung führen, wie zum Beispiel das Licht am Ende des Tunnels oder die Tage, die entscheidend sind. Das sind alles richtige Ausdrücke, aber ich glaube, dass die zeitlich neu eingeordnet gehören. Ich glaube, dass ein Horizont gezeichnet werden muss, und in diesem Horizont sollte dann jeder seine Verhaltensweisen auch besser einordnen können. Und abschließend vielleicht nur gesagt, ein Verhalten wird nur dann gesetzt, wenn es auch einen Return, also eine Belohnung gibt. Und die Problematik bei jeder Pandemie ist die, dass die Belohnung ein Ausbleiben der Bestrafung, sprich der Erkrankung oder der Nicht-Quarantänierung ist. Und das macht eine Pandemie besonders schwierig. Prinzipiell zeigen Untersuchungen zu Pandemien, dass der Treiber zu einer gelungenen Bewältigung aus der Person oder aus dem Menschen, sprich aus den Bürgern herauskommen muss. Und dazu brauchen sie ja entsprechende Außenreize. Diese Außenreize können zum Beispiel sein, dass man ein Risiko und Ablaufsystem etabliert, das es Menschen ermöglicht, regional differenziert und berufsdifferenziert darauf zu reagieren, weil es ist das Risiko im, weiß ich nicht, Warenhaus ungleich zum Risiko im Krankenhaus. Und diese Informationen fehlen zum Teil und erklären wahrscheinlich auch diese Müdigkeit.
Mhm. Weil Sie jetzt vorgesagt haben, es braucht auch Belohnung, wenn wir jetzt in diesem allzeit beliebten Spruch Zuckerbrot und Peitsche denken, kann man ja sagen, die Verschärfungen fallen nun eher, natürlich überspitzt gesagt, unter den Aspekt Peitsche. Braucht es da mehr, sagen wir, Zuckerbrot-Anreize?
Es wird sie brauchen. Die Frage ist nur, wie in einer Zeit des Verzichts Belohnung möglich sein wird. Und da sind wir wieder bei dem Thema von vorher, dass es die Vermeidung von Krankheit, Leid und Not ist, ist manchen Menschen leider zu wenig. Das Problem, das Kernproblem ist daher, wie kann ich den Verzicht, die Askese, die freiwillig befolgte Maßnahmen, Disziplin, wie kann ich die widerspiegeln? Und möglicherweise ist mit fantasievollen Instrumentarien, dass man das visualisiert, dass man es Zahlen, datenmäßig vielleicht besser aufbereitet, eine Möglichkeit gegeben. Und ganz wichtig, es muss flächendeckend alle erreichen, was dieser Verzicht im Positiven bewirkt. Vielleicht eine Maßzahl von verhinderten Infektionen oder dergleichen.
Jetzt haben Sie vorher schon gesagt, wir hören immer Sätze wie, die nächsten Wochen sind entscheidend oder jetzt kommt oder das Licht am Ende des Tunnels. Das sind ja alles auch Phrasen, die uns irgendwie vielleicht Hoffnung machen wollen, dass es danach wieder anders wird. Jetzt haben wir das aber schon so oft gehört. Wie schätzen Sie da die Situation derzeit ein? Haben die Menschen die Hoffnung, dass es eine Rückkehr zur Normalität gibt, bereits aufgegeben?
Ich glaube, dass die Spezies Mensch eine ist, die die Hoffnung nie aufgibt und dass Hoffnung zu haben, zu äußern und zu Dinge zu wollen, dass das eine ureigene Eigenschaft des Menschen ist, die uns über Jahrtausende fortgebracht hat. Allerdings ist es unter der dunklen Wolke einer sich rasch verändernden Gesellschaft bei manchen Menschen so, dass sie diesen Eindruck tatsächlich haben. Daher ist es auch ganz wichtig, dass vor allem öffentliche Stellen, die Regierung und am Management der Pandemie beteiligten Institutionen im Sinne eines Horizonts, den sie geben, nämlich, dass sie wirklich Tacheles sagen, wie lange kann es voraussichtlich noch dauern, beziehungsweise was für Schritte sind notwendig, damit wir diese und jene Zahlen zu erreichen, dass das transparent, flächendeckend, eindeutig und nachvollziehbar, das ist ganz, ganz wichtig, kommuniziert wird, denn so macht Verzicht auch Sinn. Die Metaphern, wie sie damals gewählt wurden mit Licht am Ende des Tunnels oder die nächsten Tage, sind entscheidend, sind ja prinzipiell aus einer Ernsthaftigkeit heraus entstanden, nur haben sie ihr Ablaufdatum schon lange überschritten und dann muss man sich natürlich bemühen, diese Metaphorik anzupassen und in die Situation wieder besser einzuordnen, damit eben dieser Horizont entsteht. Und wie gesagt, das ist klare, konsistente und auch veränderbare Kommunikation. Dinge können sich ändern, ist hier notwendig, dass Menschen einen Rahmen zur Einordnung bekommen.
Jetzt hat Bundeskanzler Sebastian Kurz auch mal in einem Interview gesagt, dass er sehr gerne konkrete Daten geben würde, aber das manchmal einfach nicht möglich ist, weil es ja dann sein könnte, dass sie dann doch wieder nicht eingehalten werden könnte und dann der Unmut noch größer wäre, als wenn es gar keine Daten und Fristen gibt. Was sehen Sie da als überwiegend? Ist es jetzt besser, einen Horizont aufzuzeigen, der dann vielleicht wieder umgeändert werden muss? Oder ist es dann vielleicht doch besser, keine konkreten Daten zu nennen, wenn es einfach nicht möglich ist?
Pandemische Situationen sind spezielle Formen von Krisensituationen, wo sich die Sachlage rasch verändern kann. Und da gibt's nur eine Möglichkeit, nämlich laufend, quasi täglich zu informieren, wie schaut es heute aus und wie wird es wahrscheinlich in Zukunft ausschauen und diese Prognosen anzupassen, laufend anzupassen. Und dann wird dieser offenbar schwer zu sagende Satz wie wir haben uns geirrt, wir haben es verschätzt, auch von den Menschen leichter ertragbar werden, weil sie sagen, okay, wir sehen, die Zahlen steigen und es sind diese und jene Maßnahmen notwendig. Das heißt, das ist ein Plädoyer für maximale Transparenz, aber auch für eine laufende Anpassung dieses Horizonts. Ich bemühe den Begriff jetzt zum letzten Mal, damit eine Einordnung stattfindet. Weil, wenn man es vielleicht mit dem Krieg vergleicht, selbst der Krieg hat irgendwo einen Horizont, wann die Ressourcen erschöpft sind. Nur bei der Pandemie ist es so, dass der Horizont für viele Bürger nicht sichtbar ist. Aber es gibt durchaus geschichtliche Erfahrungen bei pandemischen Geschehen, ab wann Lockerungen möglich sind, wann die Pandemie voraussichtlich beendet sein wird. Und da bräuchte man nur zum Beispiel Informationen, wie es die Weltgesundheitsorganisation kommuniziert, die macht es sehr, sehr transparent und flexibel, diese Kommunikationsstrategie ebenfalls pflegen. Und ich glaube, dann würde vielen Bedürfnissen auch schon Genüge getan sein.
Das heißt, Ihrer Meinung nach bräuchten wir eigentlich in Wahrheit klarere Ansagen und einen Ausblick auf die Zukunft?
Wir brauchen klare Ansagen, wir brauchen maximale Transparenz und wir brauchen den Mut des Eingeständnisses, dass sich Verhältnisse nicht so entwickelt haben, wie man es geglaubt hat, ohne diese mit Schuldzuweisungen an irgendjemand zu versehen.
Okay, Herr Haas, dann bedanke ich mich, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, um mit mir über dieses Thema zu sprechen.
Herzlichen Dank.
Nun ja, ich hoffe, dass ihr die Hoffnung wirklich noch nicht aufgegeben habt. Daher spielen wir euch jetzt zum Abschluss der Folge noch den Song High Hopes von Panic at the Disco. Was zwar auch ein bisschen ironisch ist, weil eine Disco hat nun wirklich schon lang keiner mehr von uns von ihnen gesehen, aber wie sagt man eben so schön, die Hoffnung stirbt eben zuletzt. Damit war es das von heute von mir. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf Spotify, Fio oder Apple Podcast und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Um Ton und Schnitt hat sich Dominik Kanzian gekümmert. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Abend und vergesst nicht, dass ihr heute Abend bei der neuen Ausgabe von Kurier to Hear bereits die besten Geschichten von morgen anhören könnt.